so nahe am Feuer, dass es uns noch wärmt, aber auch nicht so nahe, dass es uns verbrennt. Wie Sie bereits gehört haben, ist die Vorstellung von Chinas Staat als einzige Antriebskraft für Innovation nicht vollständig, da sie den privaten Mittelstand als wichtige Innovationsquelle übersieht. In China ist es nicht eine Frage des Entweder-Oder, sondern vielmehr des Sowohl-als-auch. Ob die Transformation Chinas von der Werkbank zur Innovationswirtschaft final gelingt, hängt zu einem großen und entscheidenden Teil auch von der weiteren Entwicklung von Chinas privatem Mittelstand ab, was wieder zeigt, welche wichtige globale Rolle diese Unternehmen am Ende des Tages spielen. Ein großer Teil des Mittelstandes ist, im Gegensatz zu den riesigen chinesischen Staatskonzernen und Multinationals wie Huawei und Co., so weit weg von Peking, dass sie diesen Entwicklungsschritt zumeist in Eigenverantwortung schaffen müssen. Zudem wollen viele der Unternehmer auch gar keine allzu große Nähe zum Staat. Dazu sagte mir ein Firmeninhaber einmal: Wir als Privatwirtschaft müssen eine gesunde Nähe pflegen. Wir müssen so nahe am Feuer sein, dass es uns noch wärmt, aber auch nicht so nahe, dass es uns verbrennt. Zudem berichten chinesische Wissenschaftler, wie schon erwähnt, vom Escape-Phänomen. Während Chinas Mittelständler zum großen Teil klassische wirtschaftliche Motive in der globalen Expansion verfolgen, spielen auch institutionelle Hürden in der VR China eine Rolle. Unfairer Wettbewerb gegen die bevorteilten Staatsfirmen, mangelnder Zugang zu Finanzierungen, eine ungleiche Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, unterschiedliche Arbeits- und Umweltschutzstandards der Provinzen sowie unvorhersehbare regulatorische Rahmenbedingungen können dazu führen, dass Chinas Mittelständler im Ausland investieren, um dort die Rahmenbedingungen komplementär zu nutzen, die sie in ihrer Heimat vermissen. Für die Mittelständler stellen sich also die zukunftsweisenden Fragen. Wie kann ihnen die Transformation von einer Niedriglohnproduktion hin zu einem von Innovation und Produktivitätssteigerungen angetriebenen Unternehmen gelingen? Und wo können sie die besten Bedingungen dafür finden? Eine Antwort finden wir mithilfe der Smile-Kurve der Wertschöpfungskette. Aufstieg in der Smile-Kurve. Das Konzept der Smile-Kurve stammt von Stern Shi, dem Gründer von Acer, einem Technologieunternehmen mit Sitz in Taiwan. Shi beobachtete am Beispiel der Elektronikindustrie, dass die beiden Enden der Wertschöpfungskette eine höhere Wertschöpfung für das Produkt aufweisen als der mittlere Teil. Stellt man dieses Phänomen in einem Diagramm mit einer Y-Achse für die Wertschöpfung und einer X-Achse für die Wertschöpfungskette dar, so ergibt sich eine Kurve in Form eines Lächelns. Wie wir anhand der Originalzitate der Firmeninhaber gehört haben, sind viele von Chinas Mittelständlern mit der Herstellung von einfacheren Gütern noch immer am mittleren Tiefpunkt der globalen Wertschöpfungskette angesiedelt. Dies ergibt auch eine quantitative Studie von chinesischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Jahr 2020, welche die Smile-Kurven auf Länder- und Industrielevel mit Daten der Realwirtschaft eines 16-jährigen Zeitraums untersuchte. Im Bereich des Exports von Informations- und Kommunikationstechnologie zeigte sich klar, Chinas Informations- und Kommunikationstechnologie und mehrere damit verbundene Industrien liegen am unteren Ende der Smile-Kurve, während die USA, Taiwan, Korea, Japan und Deutschland am oberen Ende der Kurve zu finden sind. Dies muss nicht per se ein Problem sein. Doch wie wir gehört haben, nehmen Chinas Kosten mit dem Wohlstand zu. Damit drohen die Middle-Income-Trap und der Verlust der altbewährten Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten. Um diese Gefahr des Aussterbens zu überwinden und in der globalen Wertschöpfung aufzusteigen, setzen Chinas Mittelständler zunehmend auf eigene Innovation und Internationalisierung. Zum Innovationschampion mit dem Steigeisen der Internationalisierung. Verschiedene Standorte auf der Welt können unterschiedlichen und höheren Aufgaben in der Wertschöpfungskette dienen. Zudem kann ein Unternehmen von den verschiedenen Standorten neue Impulse, Ideen und Innovationen erhalten. Dies kann zum Beispiel in Form von Grundlagenforschung, angewandter F&E oder Design- und Produktkommerzialisierung geschehen, die auf der linken oberen Seite der Smile-Kurve zu finden sind. Genau dies entspricht den in meiner Promotion identifizierten Zielen von Chinas Mittelständlern, nämlich Ressourcengewinnung, Steigerung der Effizienz und Kooperation mit innovativen Lieferanten. Auf der rechten oberen Seite der Smile-Kurve finden wir die weiteren wichtigen Motive, und zwar Weltmarke und globaler Vertrieb. Denn hier kann ein Unternehmen durch weitere internationale Standorte im Bereich des Marketings, der Werbung, des Brandmanagements, der spezialisierten Logistik sowie im After-Sales-Service neue Impulse setzen. Dies zeigt den engen Zusammenhang zwischen der Überwindung der Middle-Income-Trap und Chinas Globalisierung. Denn die Tätigkeiten am oberen Ende der Smile-Kurve, zum Beispiel Produktdesign, Branding, Vertrieb oder Service, sind oft die schwierigsten, aber auch die lohnendsten.